NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus grüße Sie herzlich. Morgen ist schon Silvester und übermorgen am Neujahrstag, da ist es für zigtausende Menschen ein festes Ritual, das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zu schauen. Eine Tradition, die ohne diese Familie undenkbar wäre, die Familie Strauß. Und mit der kennt sich unser heutiger Gast bestens aus, Michael Lemster. Er ist Kulturwissenschaftler, Historiker und Publizist. Und er hat in diesem Jahr das Buch veröffentlicht, Strauß, eine Wiener Familie revolutioniert die Musikwelt. Guten Tag, Herr Lemster.
Schönen guten Tag, Frau Westerhaus.
Herr Lemster, für Sie ist es doch vielleicht sogar auch eine Tradition, am Neujahrstag das Neujahrskonzert der Wiener zu hören, oder wie ist das?
Ich habe damit angefangen, in reiferen Jahren, möchte ich mal sagen.
Sie haben ein wirklich umfängliches Buch über die Dynastie Strauß geschrieben und diese ganze Zeit, in der diese Familie gelebt hat, ein über 400 Seiten starkes Buch. Was hat Sie denn besonders angezogen? War es die Begeisterung für die Musik, die diese Familie komponiert hat? War es die Zeit, in der sie gelebt hat? Waren es vielleicht die Familienkonflikte?
Machen Sie mal nicht so eine Anti-Werbung. Das Buch ist dick, ja, aber mir wird immer wieder bestätigt, man liest es geradezu atemlos. Das ist jetzt kein Selbstlob, das übertrieben ist. Ich habe immer danach gestrebt und strebe immer danach, treffende Anekdoten auszuerzählen, sodass man einfach als Leserin auch immer im Film ist.
Ich habe auch gegen dick gar nichts einzuwenden.
Fein, danke. Ja, was war das? Ich musste mich tatsächlich, ich hatte dieses Programm, sagen wir so, ich musste mich tatsächlich mit den Figuren dieses Buches erstmal befreunden. Ich bin kein geborener Strauß-Fan, ich bin kein geborener Operetten-Fan, ich bin kein geborener Walzer-Fan. Aber es stand auf dem Programm, ich mache dieses Buch. Und da hat mich eine Sache wirklich gepackt aus der Familiengeschichte, dass nämlich Johann Strauß' Sohn seine Weltkarriere gegen den ausdrücklichen und erklärten Willen seines Vaters und nicht nur gegen den Willen seines Vaters, sondern gegen dessen jahrelang erbitterten Widerstand durchgekämpft hat. Und das Tüpfelchen auf dem I, dass nämlich die Mutter von Johann Strauß' Sohn, also die erste Ehefrau von Johann Strauß' Vater, diejenige war, die da die treibende Kraft war. Die wollte es dem Alten heimzahlen.
Und diese beiden, also Vater und Sohn Johann Strauß, die werden wir uns im Laufe dieser Sendung natürlich genauer anschauen. Jetzt wollen wir erstmal Musik hören von Johann Strauß' Vater, den Chineser Galopp mit den Wiener Philharmonikern unter Nikolaus Harnoncourt.
Thank you.
Der Chineser Galopp von Johann Strauss Vater Nikolaus Harnoncourt stand am Pult der Wiener Philharmoniker und ich bin im Gespräch mit Michael Lemster, dem Autor des Buches Strauss, eine Wiener Familie revolutioniert die Musikwelt. Sie haben es eben schon gesagt, Herr Lemster, Vater und Sohn, die standen auch in Konkurrenz zueinander. Schauen wir jetzt erstmal auf Johann Strauss Vater. Der Vater war es ja, der bereits mit seiner Musik den Nerv der Zeit getroffen hat. Was hat denn Johann Strauss Vater als Musikerpersönlichkeit ausgemacht?
Ich glaube, es war ein unbändiger Drang nach oben, den er hatte. Er ist unter extremen, heute würde man sagen, prekärsten Verhältnissen groß geworden, was leider vor 200 Jahren sehr alltäglich war. Und er hat diese Werf gehabt, er wollte einfach raus aus dem Schmutz und er hat es geschafft und war aber zeitlebens, so sehe ich das, von diesen inneren Dämonen geritten, die ihm da im Nacken saßen und ihm eingehämmert haben, mach nicht das, was dein Vater getan hat.
Was waren das für Dämonen? Was war das, was der Vater gemacht hat?
Der Vater hat sich vermutlich umgebracht. Das ist nie hundertprozentig rausgekommen. Ich schilder das gleich im Vorspann des Buches. Der Vater ist tatsächlich tot im Donaukanal aufgefunden worden. Sein Gasthaus, das er in der Leopoldstadt betrieben hat, ist schlecht gegangen. Er war schwer verschuldet und es liegt also nahe zu vermuten, dass er sich tatsächlich getötet hat.
Also es war wirklich eine Tragödie, die über dieser Familie schwebte. Der jetzt in diesem Fall Sohn Johann Strauss, eben der Begründer dieser Musikerdynastie, so kann man das ja sagen, hat sich dann eben in die Musikwelt hineinbegeben. Und er hat mit seinen Polkas, mit den Galoppen, wir haben jetzt eben einen gehört, er hat mit seinen Walzern und Quadrillen beispielsweise auch auf die Gesellschaft, auf das Klima in gewisser Weise auch reagiert. Warum ist er mit seiner Musik so gut gelandet?
Nun muss man sagen, es lag in der Luft, dass die Menschen sich zerstreuten. Wir sind in einer Zeit, in einer Periode politischer Repression. Napoleon hat Deutschland abgewettet. Österreich ist ziemlich gut dabei weggekommen, anders als andere deutsche Länder. Und Herr Metternich, dem Kanzler, gelang es, die Politiker und Potentaten Europas im Wiener Kongress 1814-15 an einen Tisch zu kriegen. Und dann hat man sich Europa quasi neu geordnet und aufgeteilt. Der Kongress tanzt, das ist ein berühmter Satz, der aus dieser Zeit überliefert ist. Dort wurde eben nicht ein Dreivierteljahr nicht nur politisch verhandelt und gerungen, sondern da wurde getanzt und nicht zuletzt geliebelt. Aber wir wollen uns auf den Tanz konzentrieren. Das heißt, die Ballkultur stand zu dieser Zeit. Da war also Johann Strauss Vater 10 Jahre alt. Die Ballkultur stand in hoher Blüte bereits zu dieser Zeit. So, jetzt ist Deutschland und Europa neu geordnet. Na, Metternich setzt den Deckel drauf. Wir wollen den Feudalismus reinstitutionalisieren, rekonstruieren. Das heißt, für die Bürgerinnen und Bürger Maul halten und den Hut in die Luft werfen, wenn der seine Exzellenz vorbeireitet. Und Metternich hat also einen Polizeistaat eingerichtet. Das hat er sich vom revolutionären Frankreich abgeschaut im Detail. Und politische unabhängige Betätigung war nicht mehr möglich. Was haben die Wiener gemacht? Sie haben gefeiert.
Mhm. Naja, und es war dann eben auch Johann Strauss Vater, der das für sich zu nutzen wusste und für seine Karriere. Er hat ja Karriere gemacht. Er war der Erste, der dann auch den Titel Hofball-Musikdirektor trug. Was gehörte denn da zu seinen Aufgaben?
Der Hofball-Musikdirektor, das war im Grunde ein Titel ohne Amt und ohne monetäres Entgelt. Das war einfach ein leerer Titel, den er erfunden hat, den er sich erbeten hat und den er dann bekommen hat auch.
Das klingt doch aber nach einem sehr cleveren Mann. Inwieweit war er denn selber auch ein guter Geschäftsmann?
Das war zweifellos, dass er die Strippen zu ziehen verstand, dass er sich zu inszenieren verstand. Und da war er tatsächlich vielleicht nicht mal so sehr in der Musik, aber im Marketing war er definitiv und unstreitig sehr, sehr innovativ.
Die Musikwelt, die Wiener Gesellschaft, die ist ja irgendwie auch auf diese Familie geflogen und auf ihn geflogen. Er muss eine enorme Ausstrahlung auch gehabt haben als Musiker.
Ja, und das hat er nicht nur gehabt, also nativ, sondern das hat er auch kultiviert. Er hat Bewegungen tatsächlich einstudiert. Ein anderer berüchtigter Österreicher hat das auch gemacht, dass er vom Spiegel seine Posen einstudiert hat. Das hat Johann Strauss Vater auch getan. Der Sohn hat es ihm nachgetan. Aber diese Bühnenpräsenz, die kam nicht nur aus ihm selber heraus, sondern die war auch einstudiert und inszeniert. Sie hat die Menschen ergriffen, über jedes heute vorstellbare Maß eigentlich hinaus, zumindest was die Welt, sagen wir, der klassischen Musik betrifft. Wir kennen es aus dem Pop und Rock, wo die Kids alles mögliche Inventar zertrümmern und kreischend und überhaupt nicht mehr die Musik hören, sondern einfach nur noch sich rauslassen. Und so, das war das, was Johann Strauss Vater gegeben war. Das konnte er auch in seinen Konzerten und Ballmusiken letzten Endes auslösen in seinen Auftritten. Wagner hat ihn besucht oder kennengelernt, nicht persönlich im Sinne von, sie haben miteinander gesprochen, aber er hat ihn gesehen und er hat ihn den Dämon des Wiener Volksgeistes genannt.
Oh ja, also in gewisser Weise wirklich auch eine moderne Künstlerfigur, der Johann Strauss Vater. Sein absolut mit Abstand berühmtestes Stück ist der Radetzky-Marsch. Warum ist das so ein Stück, was den Menschen so in Erinnerung geblieben ist bis heute?
Ich denke mal, es liegt daran, dass es einfach ein außergewöhnlich gutes Stück Musik ist. Er konnte nicht nur was darstellen, er konnte auch einfach gute Musik schreiben. Und der Radetzky-Marsch wurde immer wieder darüber reflektiert, was eigentlich das Tolle ist. Er klingt halt so überhaupt nicht militärisch. Mhm. Ja, und da glaube ich, dass sich auch die Identität eines zutiefst zivilistischen Volkes ganz gut dran anschließen kann. Und deswegen ist er in Österreich so beliebt und in der Welt ist er so beliebt, weil er einfach sehr, sehr gute Musik ist.
Der Radetzky-Marsch, geschrieben von Johann Strauss Vater, eine Aufnahme mit den Wiener Symphonikern unter Robert Stolz. Ich spreche mit Michael Lemster, der das Buch geschrieben hat, Strauss, eine Wiener Familie revolutioniert die Musikwelt. Sie haben es eingangs gesagt, Herr Lemster, eine Sache, die sie besonders angezogen hat an dieser Dynastie, ist die Gemengelage zwischen Johann Strauß Vater und Johann Strauß Sohn. Um das einmal klar zu bekommen, der Vater hat gelebt von 1804 bis 1849, der Sohn von 1825, sein Vater war also noch sehr jung, als er ihn bekommen hat, bis 1899. 1825, also im kommenden Jahr 2025, feiern wir den 200. Geburtstag von Johann Strauß Sohn. Sie sprechen in Ihrem Buch von Jean. Was hat es damit auf sich? Wieso?
Das war seine Eigenbenennung und jeder hat ihn so genannt. Und das gab es in unterschiedlichen Verschriftlichungen, aber er war der Jean. Das ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich in Österreich. Oder Schani gibt es dann auch mal als österreichische Form. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Aber der Jean, das fand man schicker vielleicht als Johann. Die Familie war sehr einfallslos, wie damals Familien generell, beim Vergeben von Namen. Da wurden immer Namenstraditionen über Generationen durchgezogen. Und Johann, mit denen konnten sie die Schweine füttern sozusagen, der Familie. Wenn ich mal despektierlich sagen darf. Und er war eben der Schani oder der Jean.
Also für uns macht es das ja nicht gerade leichter, auch wenn wir auf diese Hülle und Fülle von Polkas, von Walzern und so weiter schauen, das immer auseinanderzukriegen, was hat jetzt eigentlich der Vater geschrieben, was der Sohn. Und es gibt dann ja auch noch einige andere Familienmitglieder, die auch komponiert haben, die dann aber glücklicherweise andere Namen haben. Nun ist, Sie haben es vorhin schon gesagt, der Sohn ja in die Fußstapfen des Vaters getreten. Er ist auch Geiger geworden, auch Komponist geworden, aber eben gegen den Willen des Vaters. Warum war denn Johann Strauß Vater so dagegen, dass sein Sohn Jean ebenfalls Musiker wird?
Nochmal ganz kurz zurück zur Übersicht über die Familie. Zur Verübersichtlichung hat der Verlag netterweise einen zweiseitigen Stammbaum der Dynastie beigegeben, den man im Buch hinten drin findet.
Ja, sehr hilfreich.
Da kann man immer mal nachschlagen.
Das stimmt.
Mhm. Wissen Sie, wie in diesen russischen Romanen, wo so ein Zettel beiliegt, ja, welcher Witsch da wem eigentlich angehört, ne?
Richtig, absolut, so, ja.
Gut, aber zurück zur Frage. Warum hatte der Johann Strauß Vater was dagegen, dass der Sohn Karriere macht? Ich denke, das war eine Melange. Wahrscheinlich hat er sich das teilweise gar nicht so richtig bewusst gemacht. Möglicherweise hat er das Talent des Sohnes gewittert, weil ein guter Musiker weiß, wer was drauf hat und wer nicht. Das dürfte ein Grund sein. Der Wettbewerb war sehr, sehr hart. Man hat als Veranstalter immer einen heißen Reifen gefahren, weil die Kosten gigantisch hoch waren für so einen Ball oder sowas. Mhm. Ja. Und das heißt, da waren Triumph und Tragödie sehr, sehr nah beieinander. Und jeder mögliche Wettbewerber, den galt es auf Distanz zu halten. Deswegen auch war Johann Strauß Vater so erpicht drauf, das beste Marketing letzten Endes für seine Musik zu machen. Weil er immer einfach, und deswegen war er auch erpicht drauf, diesen Hofball-Musikdirektorentitel zu erlangen. Das waren alles Ritterschläge, die ihm im Marketing geholfen haben, einfach die Nase vorn zu behalten.
Es war die Mutter von Johann Strauß Sohn, also von Jean, die ihn befördert hat darin, die Musikerkarriere voranzutreiben. Und eben gegen den erklärten Willen des Vaters. Wie hat die sich da durchsetzen können? Also der Vater hat in der Zeit ja schon nicht mehr mit der Familie zusammengelebt, richtig?
Ich muss da noch ein bisschen ausholen. Stellen Sie sich vor, die Lage einer Frau, die hat ihrem Mann 5 Kinder geboren, erfährt, dass ihr Mann schon längst eine andere hat, in einem anderen Teil der Stadt. Die begleitet ihn auf seinen Tourneen. Und sie, diese andere, ist zur selben Zeit schwanger wie sie mit ihrem 6. Kind. Was geht an einem Menschen vor, der sowas erlebt? Und wenn dann auch noch der Vater eine öffentliche Person ist. Ne? Mhm. Sie war zutiefst gedemütigt. Sie loderte ganz offensichtlich von Rachedurst. Und dann hat sie es einfach durchgezogen. Sie hat wahrscheinlich auch gewittert, dass ihr Sohn talentiert ist, dass er das schaffen kann. Und dann hat sie ihn da in die Schlacht reingeschickt.
Ja, so klingt das. Es war tatsächlich wohl eine Schlacht. Und die beiden haben wirklich zeitgleich dann über mehrere Jahre in Wien Konzerte gegeben, waren auf Tourneen mit ihren jeweiligen Orchestern und so weiter. Denn die Zeit, in der sie als aktive Musiker unterwegs waren, die hat sich wirklich über ein paar Jahre überschnitten.
Genau, das waren genau genommen 5 Jahre. Der Vater ist mehr oder minder aus einem aktiven Musikerleben durch eine Infektionskrankheit rausgerissen worden mit 45 Jahren, also noch relativ jung, auch zu dieser Zeit noch jung. die haben miteinander, das heißt nie miteinander, sondern eigentlich eher parallel und gegeneinander in Wien das Konzertleben weitestgehend dominiert. Was sie nie geschafft haben, und das zeigt auch, wie tief der Graben zwischen den beiden war, sie sind nie zusammen aufgetreten. Es gab Rivalitäten, natürlich zuhauf unter Wiener Musikern, es gab inszenierte Rivalitäten, aber es gab immer wieder auch die Reunion, wie es hieß, wo man mal zusammen auf der Bühne stand. So zum Beispiel Johann Strauss' Vater mit seinem Wettbewerber Josef Lanner. Die beiden Sträuße standen nie auf der Bühne gemeinsam. Übrigens Sträuße, so heißt das eben.
Ja.
Da wird niemand die Straußens sagen, das klingt sehr, sehr preußisch, das sind die Sträuße in Wien.
Dieser Titel Walzerkönig, den wir ja sofort immer mit Johann Strauss in Verbindung bringen, und zwar heutzutage mit Johann Strauss Sohn. Der wurde aber zu Lebzeiten von Johann Strauss Vater auch schon ihm gegeben, oder? Also er wurde auch schon so genannt und dann ist dieser Titel quasi rübergegangen an den Sohn. Wie dann ja auch der tatsächliche Titel des Hofballmusikdirektors. Das ist ja auch eine Kuriosität, dass der Titel, den sich der Vater ausgedacht hat, dann später tatsächlich auch der Sohn getragen hat, trotz der Rivalität.
So ist es. Der ging dann sogar noch weiter. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Zeitalter des ausgehenden Feudalismus, wo letzten Endes Geburt so vieles bestimmt. Und Abstammung. Und es war tatsächlich so, dass dann eben der, nachdem Johann Strauss Sohn den Hofballmusikdirektorentitel abgelegt hat, dann tatsächlich er noch in den Kreis seiner Brüder weitergewandert ist.
Und dieses Walzerkönig-Thema, war das was, wo die wirklich auch drum gerungen haben?
Das war, wie gesagt, wiederum eine dieser Ritterschläge. Die Presse war damals sehr agitiert, das muss man sagen. Erinnert so ein bisschen an die Frühzeit von Social Media oder wie wir heute Social Media erleben. Das heißt, es ging immer um die Sensation letzten Endes. Man musste immer knallig aufmachen. Und natürlich so ein Attribut wie Walzerkönig, das ist natürlich ein knalliges. Na, und deswegen, ich denke mir nicht, dass einer von den beiden oder dass Johann Strauss Vater sich dieses Etikett selbst überlegt hat, sondern irgendjemand schrieb einfach mal, er sei der Walzerkönig.
Naja, und gefreut haben wird's ihn auf alle Fälle. Jetzt wollen wir aber Musik hören von Johann Strauss Sohn, nämlich Wiener Blut. Nicht die Operette, sondern den Walzer Wiener Blut. Und der wird gespielt von den Wiener Philharmonikern unter Seiji Ozawa.
Thank you.
Seiji Ozawa am Pult der Wiener Philharmoniker. Das war der Wiener Blutwalzer von Johann Strauss Sohn hier in NDR Kultur à la carte. Ich spreche mit Michael Lemster. Das Buch Strauss, eine Wiener Familie revolutioniert die Musikwelt, hat er geschrieben. Ja, wir haben da auch Violinsoli gehört in diesem Walzer und die hat dann ja der Komponist Johann Strauss Sohn auch selber gespielt auf der Bühne.
So ist es. Damals, das war übrigens ein Erbe aus dem Barock und aus der Klassik, damals waren die Rollen zwischen Solist und Interpret, also und Dirigent, nicht abgegrenzt, sondern es gehörte dazu, dass derjenige, der eben den Takt angab, auch mit musizierte. War bei Mozart nicht anders, der vom Cembalo aus dirigierte. Ging früher. Die Ensembles waren kleiner.
Sie nennen das Stück ja nun, eine Wiener Familie revolutioniert die Musikwelt. Was ist denn das Revolutionäre? Ist es die Komplexität auch dieser Musik, beispielsweise jetzt gerade bei dem Walzer? Wir haben das ja gehört, das ist einfach ausnehmend gut gemacht.
Ich muss vorausschicken, ich bin kein Musikwissenschaftler. Deswegen hätte ich nie und nimmer geschrieben, sie revolutioniert die Musik. Sie revolutioniert die Musikwelt in dem Sinne, als sie die Welt, die Kultur, in der diese Musik erklingt, revolutioniert hat. Das war also primär dieser Ansatz, den Künstler als öffentlich vorzeigbaren, medialisierbaren Star in den Vordergrund zu stellen.
Und das war eine Sache, die damals ja wirklich in Wien unglaublich gut funktioniert hat. Wir spulen mal so ein bisschen nach vorne in der Zeit. Also es ist ja so, dass 1849 Johann Strauss Vater gestorben ist und in den frühen 70er Jahren hat sich Johann Strauss Sohn vom Walzer immer mehr in Richtung Operette gewendet. Mhm. Und dann gab es dieses unglaublich einschneidende Erlebnis für die Wiener Gesellschaft, nämlich im Mai 1873 den Schwarzen Freitag, den Börsenkrach. Über 200 Firmeninsolvenzen hat es da gegeben. Die Arbeitslosigkeit ist nach oben geschnellt. Und was macht Johann Strauss Sohn? Der setzt sich hin und komponiert Operetten und komponiert die Fledermaus, die dann ein Jahr später ziemlich genau uraufgeführt worden ist. Wie kann das sein? Ist das so ein Tanz auf dem Vulkangefühl oder so ein Jetzt erst recht? Oder was war das, was die Menschen da umgetrieben hat?
Also soweit mir bekannt ist, hat sich Johann Strauss Sohn nicht durch allzu große soziale Empathie ausgezeichnet. Er hat sein Ding gemacht und wie viele Musiker, wie viele gute Musiker, war er einfach besessen von der Musik und von seinen auch innerlichen Befindlichkeiten, muss man sagen. Er war ein sehr sensibler Mensch, er war ein kränklicher Mensch, trotz seines doch relativ hohen Alters. Er hat sein Ding gemacht und ich glaube nicht, dass ihn das jetzt so groß beschäftigt hat. Was er allerdings gewohnt war, das war, dass aktuelle politische oder gesellschaftliche Ereignisse oder auch ein Wetterereignis, dass das als Idee und Folie für einen musikalischen Einfall herhielt. Mhm. Das heißt, man hat dann irgendetwas genommen, die Eisenbahn kommt oder sonst was und hat dann daraus den Eisenbahnrutschwalzer gemacht oder sowas.
Ja.
Und also ich denke mir, es war natürlich, jede Krise hat ja immer, ist ja dadurch eine Krise, dass sie die Welt in neue Gewinner und Verlierer spaltet. Das heißt, die Reichen werden immer noch ein bisschen reicher und die Armen werden immer noch ein bisschen ärmer. Und da gibt es ein paar, die Lager wechseln, aber am oben und unten ändert sich nichts. Das wusste der sicherlich auch, der Johann Strauss Sohn. Und denen es gut ging, die haben halt gefeiert und die wollten Zerstreuung, die haben Stress gehabt natürlich, weil es immer schwieriger wurde, sein Geld zusammenzuhalten oder noch reicher zu werden. Und da war es dann halt schön, abends sich mal so wegzuschießen im Konzertsaal oder in der Operette.
Also das ist ja schon eine verrückte Sache, wenn man dann das sich vorstellt, ja, diesen politischen Kontext, in dem das entstanden ist und dann in dieser Operette hört, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.
Ja, ziemlich resigniert.
Absolut. Es ist der Höhepunkt der goldenen Operetten-Ära in Wien. Also er hat es wirklich ganz nach oben geschafft und schon die Uraufführung der Fledermaus muss ja unglaublich doll bejubelt worden sein. Das muss ein riesiger Erfolg für ihn gewesen sein.
Ja, wobei er nicht immer vom Erfolg geküsst war. Es gab Durchfälle, es gab grausame Durchfälle und Verrisse. Auch in Wien, aber auch anderswo. In Berlin gab es einen ganz spektakulären beim Karneval in Venedig, wo die Zuschauer an dem schwachen Libretto Anstoß nahmen in einer Weise, dass sie da einen öffentlichen Skandal verursacht haben. Das hat Johann Strauss' Sohn den Berlinern lange übel genommen. Aber in Wien gab es auch durchaus Durchfälle. Es war so eine Melange von mal klappt's nicht. Aber er war ein Zocker, meiner Ansicht nach. Er war durch und durch ein Zocker. Und deswegen konnte er das auch alles doch so lange dann mitmachen.
Und wir wollen mal reinhören in die Fledermaus. Hier ist Ich lade gern mir Gäste ein. Brigitte Fassbender als Prinz Orlowski und Wolfgang Brendel als Eisenstein mit den Wiener Philharmonikern unter André Previn.
Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein, man unterhält sich wie man mag, auf bis zum hellen Tag. Zwar weile ich mich stets dabei, was man auch treibt und spricht, mit dessen, was mir als Wild steht frei, darf ich bei Gästen nicht. Und sehe ich es anhielt, sich jemand hier bei mir, so pack ich ihn ganz ungeniert, werf ihn hinaus zur Tür. So pack ich ihn ganz ungeniert, werf ihn hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue?
Ja, warum denn?
Sie ist mal bei mir so sitte, chaque à son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chaque à son goût.
Na, servus, wenn jeder, der sich hier langweilt, hinausgeworfen wird, dann werden sich alle Gäste köstlich amüsieren. Ha, ha, ha.
Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasch um Flasche im muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, kann ich nicht Widerspruch. Nicht leiden kann ich, wenn sie schreit, ich will nicht ab genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich ziert wie ein Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue?
Na, da frage ich nichts mehr.
Also ich muss sagen, ich komme sofort in Silvestergefühle, wenn ich diese Musik höre. Ich lade gern mir Gäste ein aus der Fledermaus von Johann Strauss. Sohn Brigitte Fassbender haben wir gehört als Prinz Orlowski, Wolfgang Brendel als Eisenstein. André Previn hat die Wiener Philharmoniker dirigiert. Ja, die Fledermaus heutzutage wirklich ein Silvesterstück par excellence. Aber wir haben eben so ein bisschen darüber gesprochen, Herr Lemster, dass die Entstehungszeit das alles schon in ein besonderes Licht rückt. Sie haben ja, wir haben jetzt viel über die Familie Strauss gesprochen, Sie haben sich so tief hineinbegeben in diese Zeit der Familie Strauss, haben dieses Buch geschrieben, eine Wiener Familie revolutioniert, die Musikwelt. Es geht auch sehr viel um die Schauplätze in Wien. Wie muss ich mir die Recherche vorstellen? Sind Sie richtig monatelang in Wien unterwegs gewesen?
Also ich muss vorausschicken, ich bin rettungslos verschossen in Wien. Ich finde ja. Wien und ich finde auch die Epoche, trotz aller ihrer krassen Widersprüche, finde ich die Epoche absolut faszinierend. Dieses Fin des Siècle, diese franco-josephinische Zeit. Und na klar war ich in Wien, ich war oft in Wien, also auch schon in früheren Zeiten. Aber natürlich hilft einem heute, die helfen einem gute Bibliotheken. Es hilft einem natürlich das Internet. Und es helfen einem gute, ratgebende Personen. Und ich hatte das Vergnügen und das Privileg, dass die Familie Strauß mich tatsächlich sehr, sehr tatkräftig nicht nur bei der Recherche unterstützt hat, sondern auch sich dann nochmal das Manuskript vorgenommen hat. Und die haben das zu zweit durchgelesen und mich auf Schwächen hingewiesen, weil mir ist bei allen meinen Büchern wichtig, sie müssen zuallererst gut erzählt sein und sie dürfen aber auch, sagen wir, dem Stand des Wissens, der letzten Endes in der Forschung repräsentiert ist, sie sollen dem Stand des Wissens nicht widersprechen.
Sie haben vorhin erwähnt, im hinteren Buchdeckel ist ein Stammbaum der Familie Strauß, im vorderen Buchdeckel, da ist ein Stadtplan von Wien und eingezeichnet sind die Wohnhäuser und Spielhäuser der Familie Strauß in Wien. Das lädt richtig zu einem Spaziergang ein in gewisser Weise. Wie viel findet man denn da noch aktuell? Also ist das noch gut erhalten? Kann man sich da wirklich auf die Spuren begeben?
Man findet eine überraschende Zahl von Städten tatsächlich wieder, aber man findet eben auch eine ganze Menge nicht wieder, weil es zerstört ist, abgekommen, überbaut worden ist. Man muss sich vorstellen, die Leopoldstadt, in der die Sträuße ihre ursprüngliche familiäre Basis hatten, das war das Judenviertel, ist es heute übrigens wieder. Dieses Viertel ist überhaupt erst 1851 nach Wien eingemeindet worden. Vorher war es eine selbstständige Gemeinde. Und im Zuge dieser Eingemeindung fing dann natürlich ein riesiger Bauboom an und so sind also einige der Städten einfach heute überbaut. Was natürlich bleibt, das ist der Augarten, dieser fantastische Park. Und wenn man an diesen fürchterlichen Hochbunkern aus dem Zweiten Weltkrieg vorbeisieht, dann ist es immer noch ein sehr, sehr charmanter Park. Es gibt den Praterstern, den gab es damals auch schon, wo die Züge in die Slowakei nach Mähren fuhren und nach Preußen rüberfuhren. Es gab den Prater, der hat sich natürlich erheblich weiterentwickelt, aber letzten Endes die Örtlichkeiten gab es. Und selbst wenn man nicht alle diese Stationen jetzt mit einem A- und O-Erlebnis krönen kann, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal durch das innere Wien treiben zu lassen.
Und natürlich dann auch in ein Kaffeehaus zu gehen und da eine schöne Melange zu trinken. Das muss dann natürlich unbedingt auch sein. Sie hatten einen ganz expliziten Wunsch, was die Musik angeht für diese Sendung. Sie haben gesagt, also wir müssen unbedingt von Alfred Grünfeld die Frühlingsstimmen-Konzertparaphrase hören, die basiert auf Musik von Johann Strauß Sohn und zwar in der Aufnahme von Rudolf Buchbinder, dem Pianisten. Warum wollten Sie das unbedingt hören?
Ich habe ja schon eingangs gesagt, ich war kein geborener Strauß-Fan, aber wenn man mal ein solches Strauß-Stück seines orchestralen Bombastes völlig entkleidet und einem Pianisten einen Klavierauszug in die Hand drückt, dann sieht man, was das für eine unglaublich kreative, romantische, zärtliche, ich weiß gar nicht, welche Superlative ich da noch rausholen soll, romantische Musik ist. Und deswegen wollte ich es im Grunde allen ihren Hörenden aufs Ohr geben.
Vielleicht auch denjenigen, die den Sträußen etwas mit Vorbehalten gegenüberstehen.
Genau, die möchte ich so ein bisschen missionieren und sagen, hört mal zu, was das für eine tolle Musik ist. Thank you.
Rudolf Buchbinder hat hier die Konzertparaphrase Frühlingsstimmen gespielt, komponiert von Alfred Grünfeld, basierend auf Musik von Johann Strauss. Sohn, ein expliziter Wunsch von unserem Gast Michael Lemster. Herr Lemster, übermorgen ist es für viele Menschen das Ritual, das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zu hören, wo natürlich Musik der Sträuße erklingt. Wir werden das auch live übertragen hier auf NDR Kultur ab 11 Uhr. Und damit wird dann auch gleichzeitig das Jubiläumsjahr eingeläutet für Johann Strauss Sohn. 2025, da feiern wir nämlich den 200. Geburtstag des Komponisten. Am 25. Oktober 1825 wurde er geboren. Was wünschen Sie sich denn für 2025?
Ach, ich habe da so viele Wünsche. Ich wünsche, dass alles, was ich befürchte, nicht wahr wird. Das ist, glaube ich, auf einen Nenner gebracht. Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Da fällt noch der schöne Satz mir ein. Der Preuße sagt, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Der Wiener sagt, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Musik der Sträuße uns heute auch ganz gut tut in dieser Zeit, in der wir stehen, mit all ihren Herausforderungen?
Muss ich leider nochmal zitieren, nämlich Nietzsche, der sagte, ohne Musik ist das Leben ein Irrtum. Und dem ist, glaube ich, gar nichts hinzuzufügen von meiner Seite.
Und das war NDR Kultur à la carte. Mit dem Kulturwissenschaftler, Historiker und Autor Michael Lemster haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank. Und ein schönes neues Jahr wünsche ich Ihnen.
Ja, das wünsche ich Ihnen doch auch, Frau Westerhaus.
Das Buch von Michael Lemster, Strauss, eine Wiener Familie revolutioniert die Musikwelt, ist im Benevento Verlag erschienen. Schön, dass auch Sie dabei waren. Ihnen ebenfalls einen beschwingten Jahreswechsel. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.